ARD. HR2 Kultur. Menschen und ihre Musik. Eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur.
Mit Maximilian Peter und heute ist der Pianist und Dirigent Christian Zacharias mein Gast. Vielen ist der Musiker als Mozart- und Scarlatti-Experte seit Jahrzehnten ein Begriff und er begeistert das Publikum immer wieder mit seinen feinsinnigen Klavierprogrammen, aber auch als versierter Dirigent und musikalischer Denker. Hallo Christian Zacharias.
Hallo, hallo.
In der nächsten knappen Stunde wollen wir über Musik sprechen und nicht über irgendwelche Musik, sondern über Stücke, die Sie in Ihrem Leben begleitet haben. Dafür haben Sie Musikwünsche mitgebracht und mit einem Blick auf Ihre Wunschliste ist mir aufgefallen, dass sich darauf jede Menge historische Aufnahmen finden. Suchen und hören Sie gerne alte Aufnahmen?
Ja, ich habe diesmal gedacht, vielleicht sollte man mal da anfangen, wo meine Musik von mir gar nicht gehört wurde, weil ich vielleicht gerade geboren war oder sehr jung. Deswegen sind es natürlich historische Aufnahmen. Ich bin 1950 geboren und mein Vater könnte eine Rolle spielen in dieser Sendung, weil der hat klassische Musik sehr geliebt und der hat eben auch... Der war lange in Indien und der hat da viele alte Platten gehört. Das war ja die Zeit der Schellackplatten. Mhm. Und ich habe das nur von ihm dann gehört, dass zu meiner Taufe, und zwar nur ein Satz, das Menuett der Symphonie 104 von Haydn gespielt wurde. Und er wusste auch noch, das war Sir Thomas Beecham. Also Indien war ja britisch damals und die meisten Platten, die mein Vater kaufte, waren alles Columbia-Platten. Und da war die Kultur der englischen Musiker groß. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen beeinflusst für die Zukunft.
Mhm, das kann ich mir vorstellen. Wurden Sie denn auch in Indien getauft?
Ja, natürlich. Ich bin also geboren 1950 und die Taufe, also Ende April. Und die Taufe war eine Woche später oder zwei Wochen später. Es war also wahrscheinlich Mai. Und dann sind wir erst 1952 wieder nach Deutschland zurück. Also für mich zu früh, weil ich dann keine visuellen Erinnerungen habe mehr. Mhm. Und dann sind wir in Karlsruhe gelandet und seitdem war mein Leben ein deutsches. Und da habe ich ja dann alles auch gemacht und studiert und so weiter.
Wir hören einfach mal rein in diese Taufmusik, in das Menuett aus der 104. Sinfonie unter der Leitung von Sir Thomas Beecham, eine Aufnahme aus dem Jahr 1939.
Thank you.
Das Minuett aus Haydns Sinfonie Nummer 104, Musik, die zur Taufe von Christian Zacharias gespielt wurde, meinem heutigen Gast. Ihre Taufe ist jetzt ja schon einige Jahre her und so eine richtig bewusste Erinnerung werden Sie daran wahrscheinlich ja gar nicht mehr haben, aber die Musik von Josef Haydn spielt noch immer eine wichtige Rolle in Ihrem Leben, oder?
Ja, ja. Und das Interessante ist natürlich auch, dass ich dieses Stück und diese ganze Sinfonie später sehr oft dirigiert habe. Irgendwas bleibt halt vielleicht doch hängen. Und das ist sehr schwer zu beurteilen. Irgendwie war es auch ein Modell des Geschmacks meiner Eltern, die wenig pathetische Musik gehört haben. Die waren auch keine großen Wagner-Fans zum Beispiel. Also wir haben hauptsächlich Klassik gehört und disziplinierte Klassik, würde ich das nennen. Also nie ausufernde Musik. Und ich glaube, das hat mich natürlich dann auch geprägt.
Ja, und bestimmt auch als Dirigent. Sie waren ja 13 Jahre lang Chef vom Orchestre de Chambre de Lausanne in der Schweiz und haben Sie ja auch sehr viel Haydn gemacht.
Ja, ja, das bot sich an. Aber noch wichtiger ist es heute für mich und auch die letzten Jahre, mit normalen Sinfonieorchestern Haydn zu spielen, weil die brauchen das. Das ist wie, ich sage manchmal, die Putzfrau, die kommt und mal sauber macht. Und wenn die immer nur Tschaikowski, Rachmaninow und ich weiß nicht was spielen, dann merkt man, da fehlt einfach diese unglaublich klare Kultur. Und der Vorteil für große Orchester ist auch, auf einmal hören sich alle. Die Streicher sitzen da und merken, wirklich jeder Einzelne merkt, was er spielt und wie wichtig er ist. Und er ist nicht nur so irgend so ein Mitglied von einem riesen Ding, was da sich irgendwo hin bewegt. Ne?
Für die Sendung habe ich auch ein bisschen in unserem Rundfunkarchiv recherchiert und in einem Gespräch aus dem Jahr 1983 haben Sie mal erzählt, dass es ein ganz glücklicher Zufall war, dass Sie an der Musikhochschule in Karlsruhe, ich sag mal, in die pädagogischen Hände der russischen Pianistin Irene Slavin gefallen sind. Warum war das so ein Glück für Sie?
Naja, das war erstens unerwartet, weil ich war ein normaler Schüler, begabt, also nichts Besonderes, aber mein Musiklehrer an der Oberschule hat irgendwie doch das Gefühl gehabt, der ist sehr begabt, dem müssen wir jetzt eine gute Lehrerin verschaffen. Und dann sind wir an die Musikhochschule Karlsruhe gegangen und er hatte eigentlich die Idee, dass ich zu Yvonne Loriot gehe. Das war die Frau von Messiaen, die machte die Meisterklasse in Karlsruhe. Also das war ganz große Show auch ein bisschen. Die kam so alle 4 Wochen, alle 6 Wochen. Und da sollte ich hin und ich spielte ihr vor und meine Mutter war dabei. Die sagte aber gegen Ende dieses Vorspiels und der Meinung von Yvonne Loriot, dass dann ihr Assistent das übernehmen würde, wenn sie nicht da ist, dann sagte sie gleich, nee. Wenn der in dem Alter, ich war 11 oder 12, braucht er eine Lehrerin, die wirklich immer da ist. Ne? Und dann war eben die zweite Wahl Irene Slavin. Da waren 2 Russen in Karlsruhe an der Musikhochschule, Valentin Rübing und sie. Und das war dann der Glücksfall. Und die ersten 8, 9 Jahre meiner wirklichen pianistischen Ausbildung hat die alles in die Hand genommen. Und der verdanke ich das eigentlich so, wie ich spiele und wie ich das Klavier behandle. Ne?
Ich habe außerdem gelesen, dass Sie im Hauptfach an der Musikhochschule in Karlsruhe erstmal Dirigieren studiert haben. Warum das und warum nicht gleich Klavier im Hauptfach?
Naja, Klavier habe ich immer schon gespielt und als dann das Publikum offiziell werden sollte, das ist, wenn man Abitur gemacht hat, ich machte 68 Abitur und wusste auch nicht, was macht man eigentlich, was kann ich machen, also Musik war mir klar. So mit 16, 15 dachte ich, Musiklehrer schaffe ich immer noch, später dachte ich, naja, vielleicht schaffe ich sogar noch mehr und dann dachte ich, Dirigieren und haben sie viel mehr Möglichkeiten als Soloklavier. Also ich meine, Soloklavier hieß, entweder du machst Karriere oder du unterrichtest. Ja. Aber da können sie erster Kapellmeister sein oder Korrepetitor im Opernhaus und sich wieder weiter durchbeißen. Also deswegen wusste ich und wahrscheinlich auch einfach mein Gefühl, die große Musik wird mich immer mehr interessieren. Also ich habe auch schon Partituren vom Blatt gespielt am Klavier, nicht nur meine Klavierstücke. Ne? Und dann gab es diesen Generalmusikdirektor Herrn Gröber, der war dann mein Professor und da habe ich angefangen, habe ich auch ein zweites Instrument gelernt, die Bratsche. Klarinette hatte ich vorher auch schon studiert. Also irgendwie ging das in die Richtung, nur dann stellte sich heraus, dass mein Klavierspiel doch wirklich so gut war, dass es sich lohnt, vielleicht sich ein bisschen mehr zu konzentrieren. Und dann habe ich, nachdem ich den zweiten Preis in Genf gewonnen habe, das war ein Jahr später, habe ich dann doch gesagt, nee, jetzt mach da weiter und guck erst, wie weit du da kommst. Ne?
Einen Namen haben Sie sich am Klavier vor allem als Interpret von Mozart- und Scarlatti-Werken gemacht. Diese Musik hat also viel Zeit in Ihrem Leben eingenommen und deshalb wundert es mich auch gar nicht, dass die nächsten beiden Stücke auf Ihrer Musikliste von diesen beiden Komponisten stammen. Es sind wieder zwei historische Aufnahmen und wir fangen vielleicht chronologisch mit der älteren Aufnahme von 1947 an, die Nulli Patti spielt Scarlatti. Die Sonate in E-Dur Kirkpatrick Verzeichnis 380 von Domenico Scarlatti. Hier gehört in einer Aufnahme mit Nino Lipatti. Der Dirigent und Pianist Christian Zacharias hat sich diese Musik gewünscht. Was verbinden Sie mit dieser Aufnahme?
Ja, da kommt wieder mein Vater rein. Also der kam irgendwann mal von einer Reise zurück und brachte eine etwas kleinere, also sagt man Schellack, gell? Es gab ja die großen Formate Schellack, wo die Symphonien, wo sie 3, 4, 5 Schellackplatten brauchten, um eine Symphonie zu hören. Und die waren ein bisschen, ich glaube 25 Zentimeter nur groß. Und da war eben von Dino Lipatti, den hatte er gerade entdeckt. Und dann dauerte es eine Weile, bis das irgendwie sich bei mir festgesetzt hatte. Aber dieser Scarlatti war eben der erste, den ich in meinem Leben gehört habe. Und da muss ich gewesen sein, 6 oder 8 oder 9, so mal so.
Mhm. Und dann haben Sie Feuer gefangen mit dieser Musik von Scarlatti, oder?
Irgendwie, ja. Das echte Feuer kam eigentlich erst später, als ich zum ersten Mal Horowitz gehört habe. Da habe ich, ja, es hat mich echt umgeworfen und ich habe dann meinen Beitrag angefangen zu leisten, ja.
Ja, und zu diesem Beitrag gehört ja auch eine ganz berühmte oder mittlerweile berühmte Einspielung von einer G-Dur-Sonate von Domenico Scarlatti, die Sie 20 Mal für eine CD eingespielt haben. Was hat es damit auf sich?
Naja, eingespielt, also zufällig eingespielt. Ich habe mich damals sehr viel mit einem bildenden Künstler ausgetauscht, der Peter Dreher, der zu den konzeptuellen Künstlern gehört, die eben ein Konzept haben und das immer wiederholen. Das gab so eine Zeit in den 60er Jahren und Peter Dreher hat immer ein Glas gemalt, ein Wasserglas, ein leeres Wasserglas in seinem Studio, manchmal jeden zweiten Tag, manchmal täglich. Und so kamen immer mehr Gläser. Am Anfang dachte ich, man muss ja auch ein bisschen verrückt sein, um sowas zu machen.
Ja.
Aber dann merkte ich, dass unser Beruf eigentlich genau das ist. Wir spielen immer das Gleiche, wir üben das Gleiche, wir sitzen jeden Tag am Flügel. Als ich anfing, mit 4, 5, 6 Stunden. Und es sind meistens die gleichen Stücke. Und wenn Sie die Kollegen, meine Kollegen in meinem Alter jetzt sehen, die spielen immer noch die gleichen Stücke. Also das ist so. Und eigentlich ist das Publikum auch glücklich. Die wollen ja auch immer das Gleiche hören. Also insofern, nur als ich dann diese Platte zusammensuchte, ich dachte mir, die spiele ich jetzt schon seit so vielen Jahren, dann habe ich echt, das war eine Entdeckungsreise. Oh, da war eine Aufnahme in Tokio. Hier war eine in Paris nach einem Konzert. Hier ist eine Aufnahme, die wir gemacht haben. Hier war ich in Kairo mit der deutschen Schule und so. Und das geht über die Jahre hinweg. Und das ist also ein Dokument, ja, ein Zeit, da sind wir wirklich bei Zeit. Ein Zeitdokument, dieselben 3 Minuten gespielt in wahrscheinlich 10, 15 Jahren meines Lebens. Und man kann, wenn man sich dafür interessiert, und es gibt manche, die hören dann wirklich rein und die hören all die Unterschiede. Denn selbst wenn sie eine Interpretation haben und sie sind überzeugt, das ist jetzt meine Interpretation, die ändert sich trotzdem. Ja. Täglich, würde ich sagen. Ne? Oder je nach Ort oder je nach Flügel. Und das zeigt diese Platte. Und die ist, glaube ich, meine wichtigste Platte, weil sie eben was völlig anderes zeigt als ein Klavierprogramm oder so.
Wir haben jetzt schon über Ihre erste Begegnung mit Scarlatti gesprochen, aber können Sie sich denn noch an Ihre erste Begegnung mit der Musik von Mozart erinnern?
Ja, Mozart wahrscheinlich einiges, nur der Moment, wo ich entdeckte, wie toll das Klavier von Mozart ist, war nicht, sagen wir mal, eine Klaviersonate. Ich habe die am Anfang nicht besonders geliebt, irgendwie die Mozart-Klaviersonaten. Das war irgendwie hat mich das nicht so angemacht und es war nicht so der echte Mozart, den man, sagen wir mal, von Opern vielleicht gehört hatte oder auch von Konzerten. Und dann kam der Moment, diesmal ist es nicht mein Vater, aber meine ältere Schwester, die hat wunderbare, modernere Platten gehabt. Das war schon die Zeit, wo die Platten also Langspielplatten waren. Und das war das Duo Grümio und Haskell, also Clara Haskell. Und ich habe nach einer Weile nur noch auf ihr Klavierspiel gehört und merkte, wenn das Mozarts Klavier ist, dann möchte ich wirklich Mozart Klavier spielen. Ne? Und ich glaube, da fing das an. Also, und Clara Haskell ist eben nach wie vor eine der ganz Großen. Es ist interessant. Die Aufnahme ist so ein bisschen halt altmodisch. Der Geiger steht so ein bisschen im Vordergrund. Und das Klavier spielt so ein bisschen. Sie denken immer, ist das jetzt im anderen Raum da hinten so ein bisschen weggestellt, damit es bloß nicht zu laut ist. Aber trotzdem höre ich immer mehr und immer genauer hin, was Clara Haskell macht.
1958 haben Arthur Grumio und Clara Haskell diese Platte aufgenommen und wir hören mal den ersten Satz aus der B-Dur-Violinsonate von Mozart, gespielt von den beiden.
Thank you.
Musik für Violine und Klavier von Wolfgang Amadeus Mozart. Christian Zacharias, Mozarts Musik klingt manchmal so einfach, aber das täuscht gewaltig. Mozart gut zu spielen ist nämlich sehr, sehr schwer. Wie war das für Sie? Liegt Ihnen Mozart ganz natürlich in den Händen oder mussten Sie sich den Mozart so richtig hart erarbeiten?
Eigentlich lag's, ich würde nicht sagen in den Händen, aber im Geist war der Mozart genau so. Und dann müssen sie es halt spielen. Und es heißt ja, also entweder muss man sehr weise sein oder ein Kind, um Mozart spielen zu können. Und dass sie sich diese frische, diese unschuldige und freche, gleichzeitig frische erhalten, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und die Gefahr, ich glaube, da ist Mozart sehr gefährlich, aber das hat gar nichts mit Technik zu tun. Der zeigt sofort den Spiegel. Also wenn da jemand irgendwelche Sachen macht und so ein bisschen sentimental wird oder das Tempo so ändert und so willkürlich klingt, das merkt man bei Mozart also sofort. Das ist, wie gesagt, dann ist der Spiegel drauf und sagt, hey, das bist du, das ist nicht Mozart und so. Also das ist eigentlich das Problem. Und Clara Haskell ist dieses Kind im Grunde, kann man sagen, dieses geniale Kind, was da spielt. Ich habe auch einmal in einem Wettbewerb erlebt, da war eine junge Pianistin, die war vielleicht 13 oder so, 12, die spielte ein Mozart-Rondo, das habe ich auch nie wieder so schön gehört, aber ich habe nie wieder von ihr als Karriere-Pianistin gehört. Das war dieser kindliche Moment. Und eine Kollegin von mir bei Faust Lavin hat, als sie 14 war oder so, auch fantastisch Mozart-Klavierkonzerte gespielt und später wird es da, ich glaube, wenn sie anfängt nachzudenken, dann wird es auch schwierig. Also wenn sie überdenken und dann wissen, oh, ich muss jetzt aber das machen, damit das wie Mozart klingt, dann ist auch schon wieder vorbei, ne?
Ja, ja. Und Sie haben ja auch eigentlich alles, was es von Mozart fürs Klavier gibt, also Klaviersonaten, Klavierkonzerte eingespielt, teilweise sogar mehrfach. Und diese Musik hat unglaublich viel Zeit in Ihrem Leben eingenommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Musik machen und Musik hören nimmt unsere Zeit in Anspruch. Man redet ja nicht umsonst von Musik, oft auch als Zeitkunst schlechthin. Wann beschäftigt Sie denn dieses Thema von Zeit und Musik? Als Dirigent oder als Pianist? Wann mehr, wann weniger?
Ja, ich würde sagen, das kam eher mit einem ganz anderen Komponisten, das kam mit Schubert. Weil Schubert, da erlebe ich das sozusagen physisch, was da an Zeit investiert ist und welche Zeit er braucht. Bei Mozart ist mir das noch gar nicht so klar. Da wird gespielt, da vergessen sie auch, wie lang es ist oder wohin es geht oder so. Aber wenn so eine Schubert-Sonate anfängt, oh, dann wissen sie, hey, da hat einer erstmal Zeit und dann machen sie die Wiederholung, weil sie wissen, nein, nein, ich will hier nicht jetzt interessant sein und sagen, oh, das ist ja das Gleiche. Nein, wir gehen wieder zurück an den Anfang und wir nehmen den gleichen Weg nochmal vor und dann ändert sich dieser ganze Zeitverlauf, weil sie ihn ja schon mal erlebt haben. Und dann kommt dann die Mitte dieses ersten Satzes und dann kommt's nachher wieder und dann sind sie beim dritten Mal da, wo sie vielleicht am Anfang waren. Und dann wird's eben Zeit, wandern und Zeit, die immer weitergehen könnte. Und die schönsten Sachen von Schubert, die sind ja ewig. Also ich meine, unvollendet oder eben nicht vollendet oder wenn sie vollendet sind, bedauern sie, dass es aufhört und so. Also ich glaube, ab da ist für mich Zeit und da geht's halt in die Richtung Bruckner, Wagner und so, wo Zeitdimensionen erfunden oder gefunden wurden oder dann auch umgesetzt wurden in Musik, die wirklich gigantisch sind manchmal. Ne?
Sie haben ihn jetzt gerade schon angesprochen, Bruckner. Das ist auch der nächste Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben. Wir hören mal einen Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Bruckners 6. Sinfonie.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus dem Adagio aus der 6. Sinfonie von Anton Bruckner mit den Münchner Philharmonikern unter Sergiu Celibidache. Das ist Musik, die viel Zeit braucht, vielleicht sogar die Zeit verlangsamen kann. Der Dirigent und Pianist Christian Zacharias ist mein Gast in Menschen und ihre Musik und hat dieses Adagio ausgesucht. Wie ist das Verhältnis von Zeit und Musik hier in dieser Bruckner-Interpretation?
Naja, da gibt's jetzt zwei Ansichtsweisen. Die erste, wenn ich als Dirigent spreche, der selber was sucht, würde ich sagen, zu langsam. Dann waren auch so ein paar Balanceprobleme da. Die Oboe wurde irgendwann ertränkt mit ihrem Seufzer, weil das Crescendo im großen Orchester zu früh kam. Also jetzt sind wir in dem Niveau, wo man eigentlich gar nicht über Celibidache reden darf, aber es passiert halt auch. Ne?
Ja.
Und das andere ist, dass das Stück jetzt mal abgesehen von der Interpretation sofort zeigt, das ist eine große Reise. Also das ist jetzt nicht ein kleines Motiv und wir machen jetzt, und in 2 Minuten ist der Satz zu Ende. Denn 5 Minuten dauert es eigentlich schon, um überhaupt zu zeigen, über was wir reden in diesem Satz. Ne? Und ich glaube, das fasziniert mich auch sehr, dass eben die Bausteine sich immer mehr vergrößern. Also wenn Mozart und Scarlatti mit ganz kleinen, sehr und für jeden verständlichen Steinen bauen, kommen solche Leute wie Bruckner und natürlich dann Wagner noch mehr mit Riesenblöcken an. Ich sage dann immer ziemlich große Stücke, die dahingestellt werden. Und dann wiederholen sich natürlich die Steine. Und deswegen sagen auch wahrscheinlich viele, oh, das ist ja immer das Gleiche oder so. Aber wenn sie merken, das baut ein großes Gebäude, ein großes Zeitgebäude, dann merken sie, das kann nur so sein. Und das finde ich eben bei Bruckners Musik so toll. Die ganz großen seiner Symphonien, da stimmt wirklich alles, ne? Und es ist letztendlich auch zum Lobe Gottes bei ihm, kann man wirklich ganz einfach sagen. Und das ist für mich einer der Höhepunkte, also wo Zeit und Musik zusammentreffen und Organisation von diesen Zeiten.
Müssten wir uns manchmal ein bisschen bewusster machen, dass Musik unsere Zeit und damit eigentlich auch unsere ungeteilte Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt?
Ja, es ist gut, dass Sie das mal sagen, denn das ist, also wenn Sie heute Konzerte spielen, und ich merk's ja zum Glück nicht, weil meine Frau sitzt oft hinten und sieht 17 erleuchtete Screens von iPhones, und die Leute können, die merken gar nicht, was das jetzt bedeutet, was das echte Leben, das echte Kunstwerk im Hier und Jetzt bedeutet, denn es ist weg. Es ist wirklich weg. Musik ist ja so unglaublich, wir haben was und dann ist es weg und nirgendwo ist es mehr. Und wir müssen es wieder spielen. Und wir, gut, heute denkt man natürlich, ich gehe halt zu YouTube und da ist doch alles da und immerzu da. Aber das ist nicht das, was Menschen erleben, wenn sie wirklich Künstler erleben, die da sitzen und im Hier und Jetzt und oft mit Gefahr und mit Gefühlen, die sich auch nicht wiederholen, etwas erleben und weitergeben. Ne? Und ich kann nur sagen, Kinder, ihr verliert alles, was es eigentlich gibt, wenn ihr immer im virtuellen Raum lebt. Ne?
Wir machen mal einen Sprung in die Gegenwart, Christian Zacharias. Sie sind mittlerweile immer weniger als Pianist unterwegs, spielen nur noch wenige Soloklavierabende, dafür dirigieren Sie aber immer mehr. Ist das ein langsamer Abschied vom Klavier insgesamt oder nur ein Abschied von einem bestimmten Repertoire am Klavier?
Naja, es wird schon ein Abschied vom Klavier sein. Ich versuche, den so ein bisschen hinauszuzögern, weil es eben doch noch viele Entdeckungen gibt. Und weil ich einfach auch vielleicht erleben will, wie manches noch geht und dann manches geht nicht mehr, manches bleibt, also mein Klang zum Beispiel bleibt wirklich noch da. Ich habe wirklich einen eigenen Klang und der vertieft sich sogar zurzeit noch. Aber diese ganzen Rennereien, gerade bei Mozart, komischerweise, wo ich das am meisten gespielt habe und wo das doch immer so gut ging, so was Sie auch bei Haskell eben gehört haben, diese vielen Läufe, das wird immer schwieriger. Und zwar auch, da beobachte ich mich schon, also rechte Hand mehr als linke Hand. Linke Hand fühlt sich sauwohl. Also das ist hochinteressant. Das hat wahrscheinlich auch mit den Gehirnhälften zu tun oder mit wie viel sie im Leben gemacht hat, die linke Hand. Und also, das heißt also, es wird weniger. Und ich versuche das zu steuern, denn ich möchte nicht, wie ich vorher schon gesagt habe, immer die gleichen Stücke spielen. Also ich suche mir Sachen aus, wo ich mit meiner Technik noch wirklich auf dem Niveau spielen kann, das ich habe. Aber dirigieren ist, ich meine, Dirigenten wollen das jetzt sicher nicht hören, ist viel leichter als ein Soloinstrument zu spielen. Das heißt also, auch physisch, Sie können, wenn der eine Arm gebrochen ist und der andere hängt runter, können Sie trotzdem noch ein Orchester dirigieren. Das heißt also, wenn es immer schwieriger wird, auf allerhöchstem Niveau Feinmechanik zu machen, dann würde ich gerne noch weiter meine Musik mit Orchestern machen, ganz klar.
Zu diesem neueren Repertoire am Klavier gehört auch die Musik von François Couperin und Francis Poulenc. Und bei der Beschäftigung mit diesen beiden Komponisten, zwischen denen ja mehr als 200 Jahre liegen, ist Ihnen eine ganz spannende Idee gekommen, wie ich finde. Erzählen Sie mal davon.
Ja, das kam wirklich rein mit dieser Musik. Also ich hatte nicht eine Idee, oh, was mache ich denn jetzt? Kann ich irgendwas Interessantes finden, um den Leuten mal ein anderes Programm vorzustellen? Nein, ich hörte ein Couperin-Stück. Ich muss wirklich zugeben, ich bin jetzt 75 und habe bewusst nie in meinem Leben Couperin gehört gehabt. Ich hatte vielleicht auch Angst, weil ich immer dachte, die französischen Klavzinisten, das ist ja alles nur Triller und lauter so Sachen. Ne? Ja. Rameau kannte ich. Der Rameau war ein paar Sachen, die ich ganz toll fand und die sind auch irgendwie greifbarer. Die Titel sind bei allen beiden ähnlich. Also sie schreiben auch wunderbare Titel, die Franzosen. Das heißt also nicht erste Suite oder Allemande, Courante, obwohl das auch französische Namen sind, sondern zum Beispiel Les Amusements und alles erzählt auch eine Geschichte dabei. Und das kam noch dazu. Also es hat mich dann fasziniert und dann habe ich meine Noten gekauft und auch das Faksimile der alten Noten und irgendwann hat sich da ein Schatz aufgetan. Und da ich gleichzeitig, da kam ich vom Dirigieren her, Poulenc dirigiert habe, also Sinfonietta und Konzerte und so, habe ich irgendwann gedacht, warum spiele ich eigentlich nie Poulenc auf dem Klavier mal so? Und da habe ich auch dieses Riesenwerk von ihm gesehen. Und dann beim Üben zu Hause irgendwie haben sich die Stücke gefunden. Das war sehr interessant. Ich hörte manchmal mit einem Couperin auf und dann meine Hände irgendwie, die spielten fast automatisch weiter. Und da kam dieser 200 Jahre später lebende Poulenc, der allerdings, und das wissen wir, sehr die alte Musik geschätzt hat. Er hat sehr nach zurückgeguckt. Der hat Mozart geliebt wie fast keinen anderen Komponisten und eben die Barockleute seines Landes. Also insofern bot sich das an. Und irgendwann hatte ich 4, 5 Paare zusammen und das ist jetzt ein dicker zweiter Teil eines Klavierabends und die Leute sind eigentlich sehr begeistert und sind auch liebend, es da so zwischen den beiden Welten zu schwimmen und manchmal wirklich hinterher sagen, ich wusste gar nicht, ist das noch Couperin oder ist das jetzt schon Poulenc oder so. Also das, da ist auch so ein bisschen Vexierspiel und eine Verwirrung dabei, das macht wirklich Spaß. Ja.
Ja, wir verschaffen uns mal einen kleinen Eindruck mit den nächsten beiden Stücken auf Ihrer Wunschliste.
Thank you.
Wladimir Horowitz mit dem zweiten Intermezzo in Des-Dur von Francis Poulenc und davor spielte Katia Buniatischvili das Stück Les Barricades Mystérieuses von François Couperin. Zwei Stücke, das eine aus dem Jahr 1717 und das andere von 1934. Das war quasi ein kleiner Eindruck aus Ihrem letzten Klavierprogramm, Christian Zacharias. Und auch wenn die beiden Aufnahmen, die wir gerade eben gehört haben, ebenfalls einen ziemlich großen Altersabstand haben, merkt man doch, dass diese beiden Stücke unglaublich gut korrespondieren. Was meinen Sie, woran liegt das?
Naja, es ist vor allem der Anfang von dem, das hat mich ja auch berührt, es ist weniger der Schluss und die wilde Mitte von Poulencs Stück, sondern dieser Anfang, der in genau der gleichen Lage ist, die ähnliche Harmonien benutzt und auch dieses Wiederholende eine Melodie finden zeigt, eine Melodie, die in sich selbst kreist und eben auch in sich wiederholt werden könnte. Und dann, gut, Poulenc ändert dann und Poulenc geht dann auf einmal eine Oktave höher und kommt in eine mittlere Welt, die dann eher in Richtung Chopin oder Romantiker geht als eben dieser Anfang. Aber es fängt in B-Moll an, der Couperin hört in B-Dur auf und Poulenc hört am Schluss dann in Des-Dur auf. Also das sind auch so harmonische, ganz zarte Reisen, die da stattfinden. Und ich glaube, das hat mich von Anfang an berührt und deswegen habe ich dann dieses zweite Stück gewählt, dieses Intermezzo, und das war's. Ne?
Ja, das passt wunderbar, finde ich auch. Vielleicht wagen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Gibt es denn Musik, für die bisher in Ihrem Leben vielleicht noch nicht so viel Zeit war, für die Sie sich aber gerne noch mehr Zeit nehmen wollen?
Ja, das kann sein und es kommt auch. Also langsam, bin ja zum Beispiel erster Gastregent in Granada und da hat De Falla gewohnt zum Beispiel. Und spanische Musik hat mich ja auch immer schon fasziniert und Scarlattis große Musik war für mich auch ein Spiegel von Spanien, weil er da auch alles geschrieben hat. Mhm. Und auf einmal entdecke ich De Falla und ich weiß genau, ich werde El Amor Brujo dirigieren und vielleicht auch den Dreispitz oder so. Also ich glaube, das hat dann auch mit dem, was ich sonst so Tour zu tun und ich kann es nicht planen. Das Schöne ist, wie bei Couperin und Poulenc, die Sachen kommen. Und ja, wenn man offen ist und wenn man noch neugierig ist, und das bin ich immer noch, dann wird auch wieder irgendwas passieren. Und wenn ich dann vielleicht nicht mehr spielen kann, dann werde ich es garantiert noch dirigieren.
Eine letzte historische Aufnahme steht noch auf Ihrer Wunschliste und die kommt jetzt aus einer ganz anderen Musikrichtung, nämlich der Jazzstandard Night and Day von Cole Porter, gesungen von den Comedian Harmonists. Warum haben Sie sich genau diesen Song für den Schluss ausgesucht?
Also das war auch so ein Zufall. Wir haben neulich Filme gesehen und eine meiner Töchter, dann saßen wir so rum und jeden Abend hat Anna was vorgeschlagen. Und das ist ja ein bisschen schwierig. Manchmal schlägt man einen Film vor und die anderen sitzen alle da und sagen, oh, das ist aber gar nicht so ein guter Film. Und sie schlug Woody Allens Midnight in Paris vor. Und ich sah den Anfang und dachte, das ist wieder so ein typischer Woody Allen. Und dann nach 10, 15 Minuten kommt dieser komische Moment, da dreht sich alles. Da fährt diese Kutsche in der Nacht zu so einer Party und da sind auf einmal, das macht eben Woody Allen so toll, da sind die 20er Jahre und 30er Jahre von Paris da, mit ihren Künstlern und mit ihren Musiken. Und da ist Cole Porter einer der wichtigsten Protagonisten. Mhm. Und übrigens, Poulenc hat gefehlt, aber das wäre genau der Komponist mit seinen Liedern, der da auch reinpassen würde. Mhm. Und Noel Coward, also das ist übrigens ein Plan, den habe ich echt noch, hoffe, dass ich das noch schaffe, dass ich einen Liederabend schaffe mit all den Komponisten, die so dazwischen sind. Also Cole Porter, es gibt einen Kubaner, Ernesto Lecuona, dann gibt es eben Noel Coward und Poulenc. Und da einen Sänger oder eine Sängerin finden, die eben nicht wie so eine Opernsängerin oder Opernsänger singen, sondern wie eine Chansonnier oder Jazzsänger oder so. Und da vielleicht mal was aufzubauen. Das köchelt zurzeit gerade. Und um Ihnen zu zeigen, was dieser Jazzstandard macht. Ich habe manche Aufnahmen gehört von Night and Day, die waren grauenvoll. Ich habe das Stück gar nicht wiedererkannt, weil irgendwelche echten Jazzer dann da rumfuhrwerken und machen. Das ist ja immerhin noch eine der ganz großen Melodien und der ganz großen Harmonien. Ja, das ist fast wie Schubert der Anfang oder so. Und da muss ich jetzt wieder Hommage an meinen Vater machen, denn der liebte die Comedian Harmonists. Und das ist ja auch ganz große Geschichte eben in den 30er Jahren. Und wie die Night and Day singen, das finde ich nach wie vor absolut einmalig.
Christian Zacharias, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und Ihre Musik für diese Stunde mit uns geteilt haben. Und mit Cole Porters Night and Day und den Comedian Harmonists verabschieden wir uns aus dieser Sendung. Mein Name ist Maximilian Peter. Machen Sie es gut.
Tag und Nacht denk ich an dich. Und seit vielen grauen Wochen seh ich mich. Von den Träumen in der Nacht, wenn am Morgen ich erwach und hab dein süßes Bild mitgebracht. Wo ich bin ich bei dir. Die vertrauten Schritte hör ich oft hinter der Tür. Und ein blaues Augenpaar leuchtet in die dunkle Stunde meiner Einsamkeit. Hell und klar, Tag und Nacht fühl ich die Liebe hart, die du leise mir gabst an jedem Abend am Wiesen. Es verringt im blassen Nebel, mein Sinne bleibt ungestillt. Tag und Nacht,
wie der Regen tropft an die Scheiben, wenn im Herbst die Nebel ziehen und vor heulenden Windes treiben, graue Wolkenfetzen fliehen, klopft mein Herz in hastigen Schlägen, klopft und findet keine Ruhe. So wie Windesklagen stöhnt es leis nur du, du, du. Tag und Nacht denk ich an dich. Und seit vielen grauen Wochen sehne ich mich. Von den Träumen in der Nacht, wie am Morgen ich erwacht und hab dein süßes Bild mitgebracht. Wo ich bin ich bei dir. Die vertrauten Schritte höre ich oft hinter der Tür. Und ein blaues Augenpaar leuchtet in die dunklen Stunden meiner Einsamkeit. Hell und klar, Tag und Nacht. Abend am Wiesenrand, meiner Hoffnung gaukel wir, es verrinnt in blassen Nebel, mein Sehnen bleibt ungestillt.
Sie hörten Menschen und ihre Musik. Eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur. Alle Gespräche dieser Reihe finden Sie auch in der App der ARD Audiothek.